Kennst du folgende Gedanken? Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Tränen sind meine Speise bei Tag und Nacht, denn ständig verspotten mich meine Feinde und höhnen. Wo ist nun dein Gott? Rings um mich tobt das Wasser, während Wellen und Wogen über mich hinweggehen. Zu Gott, meinem Felsen, rufe ich: Warum hast du mich verlassen und warum muss alles so dunkel um mich sein und ich unter der Gewalt meiner Feinde leiden? Diese Worte stammen aus Psalm 42. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, das Wasser steht uns bis zum Hals. Es stürmt im Leben und wir fühlen uns bedroht, verängstigt, hilflos, ohnmächtig dem Feind ausgeliefert. Da ist vielleicht die Krebserkrankung eines geliebten Menschen, die mich ohnmächtig dastehen lässt. Oder du siehst die Bilder von Gräueltaten und Kriegen im Fernsehen, hörst die Reden der Machthaber dieser Welt und spürst, wie du Angst um deine Kinder und Enkelkinder bekommst. In was für einer Zeit werden sie leben? Welchen Kämpfen werden sie ausgesetzt sein? Der Teufel scheint immer mehr an Macht zu gewinnen. Wir alle stehen im Lebenskampf, ob wir wollen oder nicht. Wir alle sind im Visier des Bösen in dieser finsteren Welt. Und wie gehen wir damit um? Der Bibeltext in Matthäus 14, 22 bis 33 gibt uns eine Antwort auf diese Fragen. Ein sehr bekannter Text, der ja jede längere Christ ganz bestimmt kennt, aber vielleicht hört ihr ihn ganz neu. Letztendlich sagt er uns: Wende dich an den Herrn, wende dich an den Herrn, denn er hilft dir im Kampf mit dem Bösen. Ich lese uns Matthäus 14, den Vers 22. Und gleich danach zwang er die Jünger, das Boot zu besteigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Menge weggeschickt hätte. Und gleich danach zwang er die Jünger. Das Wort "er zwang die Jünger" klingt hart. Was bedeutet das? Hält man Johannes 6, 14 und 15 daneben, wird Jesu Handeln verständlich. Dort heißt es: Als die Leute dieses Wunder sahen, das Wunder der Brotvermehrung, riefen sie aus: Dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück und blieb dort für sich allein. Also warum zwang er die Jünger, ins Boot zu steigen? Die Jünger waren auf dem besten Wege, dem Rausch der Massen zu verfallen, die nach der Speisung der 5000 ihren Meister zum König machen wollten. Es war wieder einer jener listigen Pläne Satans, Jesus über seine Jünger auf die politische Linie abzudrängen. Was hätte das bedeutet? Satan hätte Erfolg gehabt mit seiner Versuchung, Jesus zum weltlichen Herrscher zu machen. Die Krone vor dem Kreuz. Die nationale Leidenschaft hätte sich mit Jesus verbunden und schließlich hätte Jesus am Kreuz als politischer Führer gehangen, als einer, der zu Recht daran hing. Sein Kreuzestod wäre nicht Sieg über Sünde, Tod und Teufel gewesen, sondern eine Niederlage und wir wären für immer verloren gewesen. Aber in Gottes Augen ist die Schuldfrage zunächst viel wichtiger als die Machtfrage. Und gerade jetzt in der Passionszeit sollte uns das ganz bewusst werden. Jesus war die Schuldfrage und ist auch Gott heute immer noch viel wichtiger als die Machtfrage. Er will retten und erlösen. Jetzt verstehen wir Jesus. Er zwang die Jünger, das Boot zu besteigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, weil er nicht wollte, dass die Jünger in begeistertem Unverstand sich mit der Menge verbündeten. Sie mussten raus aus diesem falschen Festjubel und in der kühlen Nacht bei nüchterner Ruderarbeit zur Besinnung kommen. Ja, manchmal brauchen wir das als Menschen. Er wollte auch die Menge wegschicken. Als dies durch Worte nicht gelang, entfernte er sich von ihr. Hier geht es also um einen Kampf mit dem Bösen in diesem Text, der die Passion Jesu verhindern möchte, mit aller Kraft und mit allen Mitteln. Und er versucht es immer wieder mit einer neuen Taktik, wenn wir die Passionsgeschichte betrachten. Und so lesen wir weiter in Psalm 23. Und nachdem er die Menge weggeschickt hatte, stieg er allein hinauf aufs Gebirge, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er alleine dort. Jesu Reaktion auf diese Situation, die sein ganzes Erlösungswerk gefährdete, realisiert Psalm 91, Vers 4, derselbe Psalm, der in der Versuchungsgeschichte eine Rolle spielte. Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Und auch vorhin im Psalm 46 haben wir davon gelesen, dass der Herr Zuflucht ist. Jesus wusste, dass er zu seinem himmlischen Vater flüchten muss, um geschützt zu sein. Jesus sucht nicht Trost, Rat und Hilfe bei Menschen, sondern bei Gott, seinem Vater. Ausdrücklich unterstreicht der Bericht die eingebrochene Dunkelheit und das Alleinsein. Was sagen diese Bemerkungen? Sie sind doppelsinnig. Dunkelheit lastet auf Jesus, äußerlich und innerlich. Er ist im Kampf. Die Dunkelheit ist die Stunde des Fürsten dieser Welt. Jesus wird versucht, sich zum Führer des jüdischen Volkes aufzuschwingen, die Macht zu ergreifen. Aber auch die Anfechtung lastet auf ihm. Er ist allein im Doppelsinn. Die Jünger rudern draußen auf dem See, er betet allein. Sie ließen ihn aber auch innerlich allein, denn sie verstehen den Willen des Vaters noch nicht, nämlich erst durch Leiden kommt man zur Herrlichkeit. Erst kommt das Kreuz, die Passion und dann die Auferstehung, der Sieg und die Verherrlichung neben dem Vater. Das verstanden die Jünger aber noch nicht. Nur eins steht dem Sohn noch offen, die Gemeinschaft mit dem Vater. In der Stille und im Gebet findet er Frieden, Weisung, Kraft und Schutz. Und hier spricht der Bericht in unser eigenes Leben hinein. Wo alle Welt an uns zerrt, wo Anfechtung und Versuchung uns beschleichen und drücken, wo wir uns allein und von der Finsternis bedroht fühlen, da haben wir Zuflucht bei unserem himmlischen Vater im Gebet. Was Jesus brauchte, das brauchen wir ja nun erst recht. Auch wir finden nur Frieden, Weisung, Kraft und Schutz im Kampf mit dem Bösen, wenn wir die Stille suchen und uns im Gebet und im Lesen der Bibel an Gott, unseren Vater, wenden. Diese Zeiten sind lebenswichtig für uns. Das kann ich gar nicht genug zu betonen, gerade in unseren Zeiten. Diese Zeiten sind lebenswichtig. Und daher sollten wir sie trotz einem vollen Alltag nicht versäumen. Wir brauchen diese Stille, diese Gegenwart Gottes in unserem Leben. Daher wende dich in der Stille betend an den Herrn, denn er hilft dir im Kampf mit dem Bösen. Der Scheinwerferkegel des Berichts schwenkt um und erfasst das Boot. Vers 24. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt, gebeutelt von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Diese Seefahrt der Jünger Jesu ist nicht lustig. Mitten auf dem See werden sie von einem jener berüchtigten Fallwinde überrascht, die vom Hochland herkommen und das Meer aufwühlen. Offenbar kam der Wind erst mit der Dunkelheit auf, was selten am See geschieht und deshalb Angst erzeugen musste. Die Jünger sind in Gefahr. Spätestens jetzt müssen sie erkennen, dass die Zugehörigkeit zu Jesus keine Lebensversicherung gegen schwere Zeiten ist. Im Gegenteil, Jesus hatte sie ja gedrängt, ohne ihn über den See zu fahren. Die Bibel sieht im Meer und sie unterscheidet im Sprachgebrauch nicht zwischen offenem Meer und Binnensee. Die Bibel sieht im Meer den Wohnort der Chaosmächte, des Bösen, der Dämonen. Sowohl im Alten Testament, im Hebräischen, in diesem altvorderorientalischen, wie auch im Neuen Testament ist das Meer in den Gedanken der Menschen und in dem, was berichtet wird, immer der Ort der Chaosmächte. Das Meer bedroht das Leben und gehört so auf die Seite des Dämonischen und Widergöttlichen. Das Meer ist Wohnort des gottfeindlichen Drachen in Hiob 7,12 und der viergestaltigen Dämonen im Traumgesicht des Daniel in Daniel 7. Auch für die Offenbarung ist das Meer die Heimat der dämonischen Ungeheuer. Somit ist in den Augen der Bibel das galiläische Meer, der See Genezareth, beherrscht von dämonischen Mächten, die zusammen mit dem Sturm die Jünger Jesu zu verderben trachten. So war das Denken der Menschen. Und so sind auch unsere Kämpfe des Lebens letztendlich Kämpfe mit dem Bösen. Ist es nicht auch oft unsere Erfahrung, Dunkelheit, Sturm, Wellen, weit vom Ufer und der Wind steht einem entgegen, im übertragenen Sinn. Und Jesus scheint sich nicht um seine Jünger zu kümmern. Es müssen nicht immer Naturereignisse sein wie Stürme, Überschwemmungen, Erdbeben und Trockenheit, die in Not führen und Angst erzeugen. Im Psalm 42 klagt jemand darüber, dass alle Wellen über ihn dahingehen, weil er aus seiner Heimat verbannt wurde und flüchten musste. Manches Zusammenleben in Ehe, Familie, Beruf, Schule oder Nachbarschaft gleicht einem sturmgepeitschten Meer. Auch die politische Entwicklung in unserem Land, aber auch in der ganzen Welt, wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit, Mobbing, Krankheiten, Todesfälle, Kriegselend, Flucht und Terror, die Palette der Ursachen ist groß, können zum Orkan in der Seele werden. Es ist unser Kampf mit dem Bösen. Aber woher kommt Hilfe im Kampf? Vers 25 und 26. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen auf dem Meer gehend. Die Jünger aber wurden von Angst gepackt, als sie ihm auf dem Meer gehen sahen. Sie sagten, ein Gespenst ist es, und schrien vor Furcht. Obwohl sich der Herr von ihnen getrennt hat, weiß er doch um ihre Not im Meer und Sturm. Aber erst in der Morgendämmerung kommt er zu ihnen. Die vierte Nachtwache erstreckt sich von 3 bis 6 Uhr morgens. So lange ließ Jesus die Jünger auf seine Hilfe warten. Den Jüngern mag es über die Grenzen des Zumutbaren gegangen sein, Diese Erfahrung ist uns wohl auch bekannt. Ja, manchmal warten wir. Manchmal warten wir lange. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht: Vergisst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Die Jünger müssen lange warten, und doch kam er zu ihnen. Jesus geht einige Kilometer in der Dunkelheit auf dem tobenden Meer zu ihnen. Jesu Gehen auf dem Meer ist auch als Sieg über die im Wasser lokalisierten dämonischen Mächte zu verstehen. Woher hatte Jesus seine Macht? In Hiob 9, Vers 8 heißt es über Gott: Er allein hat den Himmel gemacht. Er schreitet über die Wellen des Meeres hinweg. Aus dem Gespräch mit dem Vater kommt Jesus in Vollmacht zurück. Jesus ist nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz Gott. Jahwe, der Schöpfer Himmels und der Erde, der über allen Mächten steht. Das macht dieser Text deutlich. Die Jünger aber rechnen nicht mit ihm. Sie meinen, einen Geist zu sehen. Verständlich, wenn man im Meer den Wohnort dämonischer Mächte sieht. Daher Furcht und Angst und Schreien. Jesus reagiert jetzt sofort mit einem der schönsten Trostworte der Bibel. Vers 27. Aber Jesus sprach sie sofort an und sagte: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Seid getrost, ein Wort, das schon Josua zugesprochen wurde. Josua, dem seine Aufgabe viel zu groß erschien, dem die technisch überlegenen und militärisch hochgerüsteten Kananäer viel zu stark vorkommen, als dass er im Kampf gegen sie siegen könnte. Vielleicht kennst du das auch. Du hast das Gefühl, die Sache ist viel zu groß für dich. Und Gott spricht dir zu: Sei getrost, ich bin mit dir und ich helfe dir. Fürchtet euch nicht. Das gilt auch uns, die wir die himmelschreiende Not unserer Welt, die Ohnmacht angesichts von Krieg, Verfolgung, Flucht, Hunger und Terror miterleben. Es gilt uns, wenn wir hilflos einer tödlichen Krankheit ins Gesicht sehen müssen. Es gilt uns, wenn die Natur Gewalten uns zerstörerisch bewusst machen, wie ohnmächtig wir sind. Wenn wir erkennen, dass uns die Fäden längst aus der Hand geglitten sind. Warum sollen sich die Jünger nicht fürchten? Ich bin es, sagt der Herr. Drei kleine Worte und dennoch ein Schwergewicht. Zum einen erinnern sie an die Ich-Bin-Worte Jesu. Zum anderen sind es die Worte Jahwes, des lebendigen Gottes, Schöpfers Himmels und der Erde, der sagt: Ich bin, der ich bin. Ich war da, ich bin da und ich werde immer da sein. Jesus ist Jahwe, er ist der lebendige Gott. Sei getrost, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott. Ich bin immer an deiner Seite. Mir entgleitet nichts. Ich halte die Fäden fest in der Hand, wie sehr auch die Welt des Bösen tobt und gegen dich kämpft. Ich habe alle Macht. Ich führe die Regie auf dieser Erde, trotz allem Bösen. Wende dich mir zu, ich verdiene dein Vertrauen im Kampf mit dem Bösen. Was die Jünger erlebten, gehört zur Erfahrung des Glaubens. Notvolle Zeiten bleiben Christen nicht erspart. Sie gehören auch zu den Wegen, die Jesus uns führt. Wir stehen im Kampf mit dem Bösen und nicht immer merken wir gleich, dass es Jesus ist, der kommt und eingreift. Und oft warten wir lange, bis der Herr eingreift, aber er kann es sich leisten, bis zur Morgendämmerung zu warten. Er hat uns nie aus den Augen verloren, nie, und behält immer die Fäden in der Hand. Wende dich an den Herrn, denn er war, ist und bleibt der allmächtige Herrscher über allem und hilft dir im Kampf mit dem Bösen. Und nun tritt mal wieder der Petrus auf die Bühne. Ab Vers 28 lesen wir: Dann begann Petrus zu sprechen und sagte zu ihm: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Er sagte: Komm. Und Petrus stieg über die Bootswand hinab und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den Wind sah, packte ihn die Furcht. Und während er zu sinken begann, schrie er: Herr, rette mich! Ich könnte nun noch sehr viel zu diesen Versen sagen, aber das will ich nicht tun. Nur den roten Faden weiterziehen. Ich habe es mal so formuliert: Starre nicht auf das, was dich bedroht, sondern wende dich im Vertrauen an den Herrn, denn er hilft dir im Kampf. Alles fängt gut an. Petrus geht auf den Befehl Jesu hin, auf dem stürmischen und tobenden Wasser und kam zu Jesus. Doch das Ende sieht anders aus. Warum? Es heißt, als er aber den Wind sah, packte ihn die Furcht. Solange er auf Jesus hört, kann er über die Elemente schreiten, ist der Sturm und Wellen überlegen. Solange er auf Jesus sieht, ihn im Fokus behält, hat er Glauben und Kraft. In dem Moment aber, wo der Wind ihm Jesu Bild verwischt, begann er zu sinken. Kennen wir das nicht auch? David sagt im Psalm 18, Vers 30, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Aber als die Kundschafter Israels die Riesen sahen, da verzagte ihr Herz. Solange wir in Jesu gegründet sind, regelmäßig Zeit mit ihm allein verbringen, die Bibel lesen und beten, können wir den Stürmen des Lebens trotzen. Und deswegen sage ich, es ist lebenswichtig. Da geht es uns nicht anders als Jesus selbst. Aber wenn unser Blick fasziniert ist durch andere Mächte, dann werden wir schwankend und verlieren den Boden unter den Füßen. So ist es Petrus gegangen, da packte ihn die Furcht anstelle des Vertrauens. Oh, das kenne ich auch von mir. Wenn ich mich zu viel mit den Medien aussetze und auf der anderen Seite nur wenig bete und die Bibel studiere, dann bekomme ich auch Angst und drohe in Sorgen zu versinken. Oder ich kreise in Gedanken immer wieder um die Dinge, die mich bedrohen, mir Sorgen machen und gerate in Gedankenfallen, anstatt mich auf Christus auszurichten und ihm zu vertrauen, dass er alle Fäden in der Hand hält. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es oft so. Ich merke das sofort. Wenn ich mir immer all die Reden von unseren Machthabern der Welt anhöre und all die Bilder mir angucke, dann wird mir immer übler und immer ängstlicher und immer sorgenvoller. Aber wenn ich dann alleine da sitze mit dem Herrn und in der Bibel lese, dann geht es mir wieder besser. Wir können von Petrus hier lernen. Während Petrus singt, fängt er an, zum Herrn zu schreien: Herr, rette mich. Wir sind nicht perfekt im Lebenskampf. Wir wagen etwas, wir versagen auch. Wir lernen dazu und wir versagen wieder, um wieder zu lernen. Das erlebte Petrus sein ganzes Leben lang. Und das ist bei uns auch nicht anders. Und der Herr, was macht er? Vers 31. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Für Jesus ist es nur ein Griff, um zu helfen. Und wie oft hat er uns schon geholfen? Und wie oft hat der Herr in unserem Leben schon Grund gehabt zu fragen, warum hast du gezweifelt? Jesus sagt uns durch diesen Bibeltext, starre nicht auf das, was dich bedroht, sondern wende dich im Vertrauen an mich, deinem Herrn, denn ich helfe dir im Kampf mit dem Bösen. Vers 32 und 33, und als sie in das Boot stiegen, legte sich der Wind, aber die Männer im Boot fielen vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. In die chaotische Sturm- und Wasserwelt kommt Ruhe. Der Böse gibt für diesen Kampf auf und zieht sich zurück. Jesus hat die Macht. Er führt souverän die Regie. Er hält die Fäden in der Hand. Ruhe kehrt ein. Das Vertrauen der Jünger bekommt einen Anker und sie beten Jesus an. Jesus möchte auch dein Anker in dieser Zeit sein. Wende dich an den Herrn, denn er hilft dir im Kampf mit dem Bösen. Bete den Herrn an, denn er ist dein Gott. Amen. Lasst uns nun das praktisch machen, nämlich mit unserem Herrn reden. Uns bewusst machen, dass er der Lebendige hier mitten unter uns ist, wie er es uns verheißen hat. Lasst uns miteinander beten, im Stillen unser Herz ihm ausschütten und vielleicht auch zwei oder drei laut beten. Lasst uns auch ganz besonders für die beten, die besonders im Sturm sind. Vielleicht fallen euch Namen ein von Menschen, die gerade ja, sich wie im Finsteren fühlen, wie im Sturm und die Wellen toben. Lasst uns auch besonders an all unsere Glaubensgeschwister denken, denen es nicht so gut geht wie uns, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die in Krisengebieten leben und wirklich heftige Kämpfe aushalten müssen. Lasst uns mit unserem Herrn reden und miteinander beten. Ich schließe dieses Gebet.